Max, du bist ja ein guter Freestyler und ich habe mir gedacht, es gibt jetzt einfach eine
Beatbox. Ich bin ja auch gerade in Aschaffenburg.
Es gibt jetzt einfach eine Beatbox und dann wirst man ein Intro für uns singen, okay?
Ja, klar.
Okay, was hast du morgens? So ein smooth R&B-Beat?
Ja, smooth R&B-Beats sind genau mein Metier, Christian.
Okay, gut, dann hau ich kurz einen raus, pass auf.
Drake Voice. Die Reifen, die drehen. Mitfahrer sehen. Heckscheiben wieder mal voll automatisch.
Heckscheiben sind ja nicht automatisch.
Hallo.
Ja, hey.
Herzlich willkommen zum Autokino.
Na?
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Mit meinen zwei lieblingsseriösen Kino-Reviewern.
Ja, mir, Chris Nano und meiner sympathischen Mitfahrgelegenheit heute, Max Nikolas Nachtsheim.
Ja, Hallöchen. Wir sind heute tatsächlich wieder mal im
Autokino.
Ah,
wir sind wieder im Autokino.
Ja.
Ich kann das überhaupt nicht.
Dich nicht. Mein Nachbar kann das super, weil der ist Ossi.
Echt?
Ja.
Oh, ich habe schon wieder hier die ganzen Dinge in der Hand.
Du hast schon wieder alle in der Hand. Deine ganzen Dinge.
Du müsst euch das so vorstellen. Normalerweise ist heute eine Premiere. Hat der Max immer die ganzen Episoden in so Umschläge eingetütet.
Ja, aber
und die
hält
mir dann vor die Nase. So ein bisschen wie Jörg Dreger. Bei Geh aufs Ganze ist das dann immer so, oder? Hat schon ein bisschen was davon. Nimm jetzt diesen Umschlag oder Tor 3. Oder warte auch nicht, ich gebe dir 350 Mark und den Umschlag und du nimmst nicht Tor 3. Das sind dann immer so die Sachen. Jetzt fährst du wieder total ein Quatsch.
Warum fahr ich einen Quatsch? Ach, da geht's gar nicht
da auf die Autobahn.
Ach, du liebe Zeit.
So kommen wir zum McDonald's.
Ja.
Diese innere Tragen.
Ach, oh Mann, ich glaube, die Klimaanlage ist viel zu laut.
Mhm, mhm. Das ist wirklich ein sehr leckerer Burger. So.
Wie geht's dir denn?
Oh, das ist eine Frage.
Du stinkst nach Schnaps.
Die trifft mich mit ins Herz.
Heute ist ja Vatertag,
ne?
Wir sind ja alle Väter auch und deswegen haben wir natürlich den Vatertag mit Böllerwagen draußen in Heusenstamm im Wald gefeiert. Ich habe die ganze Zeit Scooter gehört und habe.
Max hat ein tolles Lackefleisch gemacht.
Lackefleisch,
Holzmacher! und es war ein saugeiler Nachmittag mit dir und wir haben, also ich finde, schau, dass du auch noch fahren kannst.
Ich habe eigentlich eine Flasche Wodka-Intus, aber es macht nichts. Es ist ja Vatertag, da dürfen wir alles.
Ja, aber du hast ja an der Tankstelle hast du noch ein bisschen Eis dir reingemacht in die
das
Flasche.
Stimmt, ja.
Das muss man schon sagen.
Das muss man dazu sagen.
Ich bin tatsächlich, mir ist gerade vorhin ein mega Missgeschick passiert und zwar, dass ich mir von einem guten Freund, den du auch kennst, von Felix, dessen Vater hat so eine Bio-Plantage und macht selbst Apfelwein und vertreibt es auch. Und ab und an gibt es ganz selten zu besonderen Anlässen, bringt er mir so eine Flasche Quittenessig mit. Und die ist mega geil und die stand jetzt aber die ganze Zeit auf meinem Fensterbrett, was total dämlich ist. Und bevor der Max gekommen ist, hatte ich noch Bock, einen zu rauchen, weil ich natürlich auch immer mega nervös bin, weil ich will ja alles geben für die Fans, ja, von dem Autokino. Und dann fällt mir aus totaler Schusseligkeit, weil ich heute schon seit 12 Stunden gefühlt auf den Beinen bin, wie gesagt, Wanderung und so weiter, fällt mir dieser Quittenessig runter vor die Füße und jetzt stinkt meine ganze Wohnung nach Quittenessig. Es ist wirklich zum Kotzen und so rieche ich gerade. Nicht nach Schnaps, Max. Aber das kannst du nicht
wissen. Das ist Quittenessig.
Weil du trinkst nicht Schnaps, ja? Ja.
Ich trinke nur Schnaps. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber es riecht auf jeden Fall, ich finde, es riecht auch so ein bisschen nach so Sushi-Stand eigentlich. Also hat so ein bisschen was Sojamäßiges.
Oh, danke schön, ja.
Das ist doch, oh, das ist aber toll. Das hat noch niemand zu mir gesagt. Ich rieche wie ein Sushi-Stand.
Ja, nee, aber Sushi ist schon lange her, dass ich das gegessen habe. Ich glaube, zwischendrin habe ich mir mindestens einmal die Zähne geputzt. Das kann
das ist ganz schön sein. Ne? Das ist schön. Ich bin heute ein bisschen dadurch, dass ja heute Feiertag ist.
Ja.
Und ich bin super in Sonntagsstimmung.
Echt?
Also ich bin so die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es ist Sonntag und morgen ist Montag, dabei ist morgen eigentlich erst Freitag.
Ah.
Das macht mich die ganze Zeit total wahnsinnig.
Deswegen hast du auch den Bademantel an.
Ja. Genau deswegen. Deswegen fahren wir auch gar nicht Auto, sondern Fahrrad.
Bist du das letzte Mal Fahrrad gefahren?
Soll ich ganz ehrlich? Ja. Ich bin das letzte Mal Fahrrad gefahren, da bin ich von meiner Führerscheinprüfung heim. ist wirklich das ist Real Talk, Alter. Ich hab zwar immer mal so Ergometer und so einen Scheiß gemacht, ne? So ja. Crosstrainer, ja. Aber ich habe seit meinem 18. Lebensjahr habe ich mich auf kein Fahrrad mehr gesetzt. Ich finde Fahrräder mega affig und ich bin jetzt in der Lage, ein Auto zu fahren.
Ja.
Und da kann auch Christian Gürnt sein Herz brechen, ist mir egal, ich finde es alles behindert. So, da mach, also Sport finde ich andersweitig geil, aber nicht auf so durch so Dreck fahren.
Nö, da breche ich mit dem Gürnt mal direkt das Herz. So geht's mir nämlich auch. Ich wollte mir vor kurzem mal ein Fahrrad kaufen, weil es irgendwie schon besser wäre, so, weil ich eigentlich keine weiten Wege habe in Aschaffenburg. Ne? Und dann habe ich ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen, weil ich natürlich nicht die Kohle habe, um mir ein neues zu leisten. Und dann stehen da so Sachen wie so und so viel Zoll und...
Verstehe das alles nicht.
Und dann
ich mir ein Fahrrad.
Und dann habe ich es nicht verstanden und dann habe ich das wieder ausgemacht, die App. Und jetzt habe ich kein Fahrrad und fahre Auto.
Mit mir
im Autokino. Wow, da haben wir einen Bogen geschlagen.
Da. Und heute haben wir auch ein Thema.
Ja.
Tatsächlich. Ein ganz großes sogar.
Ein ganz großes und zwar. Ach, das ist ja schon Star Wars Time.
Es ist schon Star Wars.
Ja, da hätten wir ja eigentlich ganz anders anfangen müssen, ne? Also so mit so, da hätte ich vielleicht doch was singen müssen.
Ja, am Anfang so eine Schrift reinfliegen müssen eigentlich, ne?
Stimmt eigentlich.
Ja,
ne?
Also einfach hörst du nur so, egal.
Fliegt ja eigentlich immer irgendwo rum, diese Schrift.
Die ist immer irgendwo. So, deswegen passieren auch immer so viele dumme Sachen im Weltall, weil die immer irgendwo rumfliegt und mit jedem Film mehr und mit jedem Videospiel mehr, das dazu kommt, wird es natürlich auch mehr Schrift und irgendwann. Deswegen ist die Erderwärmung auch so scheiße, weil die Schrift macht die Erde heiß.
Ich finde intelligente Menschen und Typen so sexy, Max. Und ich bin so froh, dass wir beide miteinander rumhängen, weil du wärst, wenn ich irgendwann mal wieder Single sein sollte, ein super Wingman.
Ja,
weil ich so viele Sachen weiß.
Ich stelle mir das schon vor, wenn du so eine richtig dumme alte Brezel neben dir hast, so, und dann so, ey, wie ist das jetzt? Ah ja, die Star Wars Schrift, die fliegt durchs Internet, die fliegt durchs Weltall und macht die Erde heiß. Na, das glaubt doch, das ist wirklich so. Ah, du bist so schlau nach dem. Ich habe gar keinen Bock auf dich, aber nimm dir doch mal, guck dir mal den großen rothaarigen, gut aussehenden Typen neben mir an. Ah, was ist denn das für eine? Ist das der Christian? Ist das der Christian Böse? Ich kenn dich doch vom Autokino. Du hast auch Mucke gemacht. Geiler Typ, ist dein Schwanz so groß wie ein Hals?
Und dann geht's direkt los, dann wird direkt weggewamst.
Im Bam. Club.
Geil, ja.
Episode 7. Das Erwachen der Macht. Seit letzter Woche. Heute vor einer Woche auf Blu-ray erschienen, am 26. April. Und ja, Christian, mach doch mal einen Anfang. Gib mal so einen den wichtigsten Film der letzten 5 Jahre. Du, fangen wir uns nichts vor.
Ja, okay, also wir fangen natürlich direkt mal damit an, dass wir euch vorwarnen und sagen, also wir gehen davon aus, dass jeder unserer Hörer diesen Film bisher gesehen hat, weil sonst finde ich es, also...
wenn ihr Episode 7 nicht gesehen habt, so, dann solltet ihr, dann ist es ein riesengroßer Fehler und dann solltet ihr ganz schnell in den nächsten, in die Videothek, wollte ich sagen, aber das gibt es ja gar nicht mehr, dann solltet ihr ganz schnell euer iTunes anschmeißen oder schnell in den Mediamarkt fahren und euch das Ding kaufen, weil das ist awesome.
Der Film ist am 17.12. in die Kinos gekommen. Wir haben das schon mal besprochen. Es war mehr Star Wars, als es Weihnachten war. Oder ihr habt das bei Nukular, glaube ich, besprochen. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Und ja, die Besetzung ist nicht komplett neu zu den alten Teilen. Es gibt natürlich... Das sind keine Cameos, das sind eine richtige Rollenbesetzung. Harrison Ford spielt natürlich Han Solo, Carrie Fisher ist wieder dabei als Prinzessin Leia und Mark Hamill als Luke Skywalker. Und ich muss sagen, gleich mal vorneweg, ich finde Mark Hamill, der früher immer ein bisschen hässlich war, ist richtig nice gealtert, Mann. Das ist ein richtig schöner Mann geworden. Der sieht so aus, als fährt er immer in die Berge, macht da noch ein bisschen Holz, Lackefleisch und
Der war mit dem Bollerwagen und den Holz.
Der war auch unterwegs, glaube ich schon, ja. Dann gibt es natürlich noch neue Leute. Daisy Ridley spielt Rey, die ich vorher überhaupt nicht kannte.
Er hat auch nicht vorher nicht viel gemacht.
Also
der Cast ist ja sehr frisch gewesen. Man hat sich ja versucht, Leute zu holen. Poe Dameron hatte schon ein bisschen was gemacht, der Schauspieler von ihm. Ich weiß jetzt
nicht. Der hat Inside Llewyn Davis gemacht, da hat er die Hauptrolle gespielt von den Coen-Brüdern. Also der hat schon ein paar größere Sachen gemacht. Adam Driver kennt man natürlich von, ich kannte ihn von Frances Ha, diesen Ballettfilm. Und
es gibt so eine Serie, die heißt Girls, glaube ich, da spielt er mit.
Ja, John Boyega. Boyega hat, glaube ich, bei Attack the Block mitgespielt.
Genau, Attack the Block hat er mitgespielt von der da aus diesem ganzen...
Ja, sag's.
Kreis ist von Simon Pegg und so.
Und oder? Simon Pegg hat auch ein Cameo in diesem Film.
Ja. Nämlich als, wie heißt, ich vergesse mal, wie der heißt, dieser böse Schrotthändler.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall der Typ, der ihn zum Outer Rim bringen soll.
Ja. Nein, genau. Das ist nicht der, das ist nämlich der Fehler in der Denke. Das ist nicht der Typ, der in den Autos, der Schrotthändler.
Ah, okay. Dann, und Domhnall Gleeson, General Hux, den wir schon aus ganz, ganz vielen Filmen kennen. Er hat viel gemacht, es war ein krasses Jahr für ihn. Und mir fällt gerade
Revenant.
Ja, The Revenant spielt damit. Spielt da sogar ein bisschen eine ähnliche Rolle, muss ich sagen. Nur halt in nett. Und
ist halt auch ein General.
Genau. Und warte mal, wo spielt er noch? Wo hat man ihn zum ersten Mal gesehen?
Brooklyn oder so dann?
Nee, der ist auch in der Weasley-Familie von in Harry Potter. Weil er natürlich rote Haare hat, ist ja klar.
Ja klar, das du, da warst du ja auch.
Ja, ich war da ja auch mit dabei.
Ne? Ist der nett? Wie ist der Daniel Radcliffe? Ist das der Daniel? Ist das Radcliffe? Ist das netter oder ist das eher ein Unverschämter?
Ich muss sagen, der war ein bisschen flirty, deswegen habe ich mich da mal ein bisschen auf Distanz gehalten.
Verstehe ich.
Musik ist wie immer von John Williams. Ich muss sagen, nicht ganz so geil, wie man es von ihm gewohnt war. So, ich gleich mal als kleines Fazit. Hau ich jetzt einfach mal so raus. Und Regie natürlich wie immer, wie nie und davor und auch nur ein einziges Mal von JJ, steht für Jar Jar Abrams.
Ja, Jar Jar Abrams kennt man natürlich von.
Das ist der mit der sehr langen Zunge.
Der Episode 1 mitgespielt hat. Und der hat jetzt ein bisschen richtige Würze. Und ja.
Stimmt es eigentlich, dass Jar Jar Binks ausgestopft in dieser Bar zu sehen ist einmal? Es gibt ja so ein paar kleine Seitenhiebe an die Prequels. Es geht ja direkt los mit der erste Satz ist ja, glaube ich, der in Episode 7 fällt. Ab jetzt werden die Dinge richtig gemacht. Was ja auf jeden Fall, glaube ich, schon ein kleiner Seitenhieb sein soll. Und dann habe ich noch gehört, dass Jar Jar Binks irgendwo ausgestopft in der Bar hängen soll. Also wahrscheinlich bei Mass, dem Palast.
Es gibt ja nur eine Bar eigentlich.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, man hat diese Diskussion ja schon oft gehabt, aber ich finde diesen. Ich verstehe gewisse Sachen, warum man die neue Trilogie scheiße findet. Also ich verstehe das total. Ich verstehe auch, warum man bestimmte Sachen in Episode 1 scheiße findet. Aber ich finde, man muss auch mal sehen, das sind Star Wars Filme für eine ganze Generation. Ich war damals 15, als Episode 1 kam. Ich fand den so geil als Kind, als Jugendlicher. Ich habe den echt vergöttert, den Film.
Mhm.
Und ich glaube, für ganz, ganz viele Kinder war das der Einstieg in Star Wars und auch mit Clone Wars und sowas. Man muss da immer mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Obwohl ich natürlich die Meinung teile, also Hayden Christensen finde ich 10.000 Mal schlimmer als Jar Jar Binks, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja. Ja, wie sieht's aus? Emotional ist es natürlich auch eine große Sache für jeden Star Wars Fan. Also ich glaube, du bist ein sehr großer Star Wars Fan. Ich bin auch ein sehr großer Star Wars Fan. Viele unserer Hörer sind emotional sehr krass, glaube ich, zu Star Wars. Ja, ganz ehrlich, als ich die ersten Teaser und Trailer gesehen habe, so, dass ich habe versucht, mir alles fernzuhalten. Ich habe gesagt, ich gucke mir nichts an, bis es losgeht, bis ich im Kino sitze. Und ich glaube, ich habe es einen Tag durchgehalten oder so. Und ich hatte so Angst, ne? Und dann habe ich das halt gesehen und ich glaube, dann den ersten krassen Moment hatte ich, also wirklich so richtig krassen Moment, als es die Szene gab mit Chewie und Han Solo. Oder nur, ich glaube nur Han Solo, ich weiß gar nicht, war Chewie auch zu sehen? Ja, ich glaube schon. Diese Szene, wo er halt sagt, so,
wir sind zu Hause. Chewie, we're in home.
Ja, genau. Und da war ich so, boah, okay, krass. Und da war ich richtig drin. Wie war es bei dir?
Der erste Teaser, damals am gleichen Tag released wie der große K1 Distrack gegen Bushido, das weiß ich noch ganz genau, es war ein fantastischer Tag. Diese eine Minute 30 oder wie lange das ging, oder 40, ging es nur 40 Sekunden, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, wo man das erste Mal das Lichtschwert sieht von Ren, BB-8 das erste Mal durch die Gegend tuckert, die X-Wings kommen, der Millennium Falcon. Wenn der Millennium Falcon einsetzt und die Musik einsetzt und der Millennium Falcon die Kurve flog, das war so krass, Alter. Ich fand den Teaser so geil damals. Ich habe den 40, 50 Mal geguckt. Kuro, mein Kumpel von Gamesfeld, mir die ganze Zeit nur in WhatsApp geschrieben, so, ey, ich habe ihn jetzt schon 20 Mal geguckt. Ja, ich habe ihn schon 30 Mal geguckt. Man war richtig so, wer guckt ihn öfter? Und ich habe den geliebt. Ich fand den richtig, richtig geil. Den zweiten Teaser habe ich dann nicht so aufgeguckt. Den fand ich aber auch richtig, richtig toll. Den habe ich damals live gesehen, weil da war die Star Wars Celebration. Und da lief der dann live übertragen. Aber im Chewie-Moment bin ich halt ausgerastet. So, das war wirklich so, boah, fuck, Alter. Da hat man, also das ist der Moment, wo auch starke Männer weinen. So, nicht, dass ich ein starker Mann sei, aber ich habe geheult wie ein kleines Mädchen. Und ich habe ihn danach noch ein paar Mal gesehen, auch in der Premiere von Avengers, Age of Ultron dann, glaube ich, war das. Und hier, wie heißt der andere Spasti? Ant-Man und so. Und da habe ich ihn immer gesehen und das war immer wieder ein Erlebnis, den auch im Kino zu gucken und sonst irgendwas. Und das war richtig, richtig, richtig gut. Und ich war dann erstmal hyped nach den zwei Teasern.
Ich glaube, den ersten, ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Trailer losging, aber ich meine, es wäre mit Finn gewesen, gell? Wo
man sieht, Teaser, okay, wo der aus der Wüste... Wo
genau, es gibt einen Sturmtruppler, der schwarz ist. Also
fand ich super, weil ich wusste genau, was im Internet danach passieren wird. So. Ja. Alle werden sich aufregen. Es kann nicht sein, Sturmtruppler sind ja Junge. Halt deine Fresse, lass einfach machen. Auch mit dem Lichtschwert-Diskussion, traumhaft. Die haben so viele geile Sachen da eingebaut in diesen Trailer, wo die Leute direkt in so einem Diskussionswahn waren. Das fand ich super.
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch richtig hyped und dann hast du mich sitzen gelassen. Da ging es dann nämlich schon auf die Tage runter bis Release. Du hattest irgendwie Karten oder so organisiert. Dann habe ich kurz gedacht, ich krieg eine für die Premiere mit dir. Nee, Quatsch, nicht Premiere, aber doch, es war Premiere, ne?
Das war die Mitternachtspremiere.
Und dann hast du mich, dann hast du gesagt, nee, geht jetzt doch nicht. Der Osman geht doch mit oder so. Da hat's wieder reingesneakt.
Der Osman hatte ich, als ich reingesneakt. Das muss Osman einfach Osman sein. Muss mit dem Osman besprechen.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich im Kinopolis Aschaffenburg angerufen und war schon so, das Ding ist eh durch, weil jetzt kriegst du keine Karten mehr für Star Wars. Ne? Ruf da an und sagst du, ja, hi, gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, eine Karte für die Mitternachtspremiere zu bekommen, Star Wars? Und dann meinte sie so, ja, eigentlich jede Menge. Also es wird in 3 Kinos gezeigt und wir haben 40 Tickets verkauft. Und ich so, was? Das war unfassbar, ich konnte das nicht verstehen, Alter. Also wahrscheinlich ist es wirklich, weil es war ja unter der Woche und ich glaube, das ist die einzig logische Erklärung dafür, dass die Leute, aber ey, ganz ehrlich.
Also Metropolis war es randvoll. Alle waren verkleidet und alle waren irre so. Ich hatte ihn ja morgens in der Pressevorführung gesehen, 12 Stunden vor Start, war den ganzen Tag wie paralysiert davon und war dann direkt so, Gott, ich muss sofort heute Abend wieder rein, dann war ich nochmal um 12 drin. Und das war krass, das war einfach ein krasses Erlebnis so. Weil es ist schön, dass ich mag dieses, da kommt alle Behinderten zusammen. So, da sitzen sie alle da, haben ihre Boogie-Bademäntel an und ihre Knarren und da sind verkleidet. Und
aber da ist es auch irgendwie finde ich es da nicht peinlich. So, ich würde das selbst nicht machen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, oh, voll peinlich, als ob der hier mit so einem scheiß Kostüm. Also wenn jetzt bald der World of Warcraft Film in die Kinos kommt und ihr sitzt da mit eurem komischen Kostüm, so, dann finde ich das schon ein bisschen komisch. Ne? Aber ganz ehrlich, bei Star Wars finde ich es voll legitim. Aber kein Sturmtruppler-Outfit, die finde ich irgendwie dann, außer es ist so ein geiles Replika für 2.000 €.
Ja, ich glaube, es gibt, also Frauen können sich da manchmal, wenn sie es gut machen, sehr schnell ein gutes Leia-Kostüm machen, so. Mhm. Also jetzt nicht jetzt wieder hier das an Ketten und so, sondern das Richtige, das Weiße mit den geilen Haaren an der Seite. Aber es gibt, ich kann auch schnell, also ich meine, so ein Kostüm kann halt auch einfach, Leute haben auch nicht so viel Geld und das kann sich nicht jeder für 2.000 € so eine Replika-Rüstung kaufen, das verstehe ich auch. Aber es ist natürlich, ist schon ein Hingucker, wenn du da so ein fettes, geiles Ding hast. So.
Wie oft hast du den Film gesehen und wie war es für dich so?
Ich habe ihn 3-mal gesehen, ich habe ihn in der Pressevorführung gesehen, ich habe ihn dann abends nochmal gesehen, ich habe ihn dann nochmal im Januar im kleinen Kino in Rottgau geguckt.
Und wie war
wo
das?
Wo dann auch noch 5 Leute waren. So. Aber ich fand den, es war immer sehr, sehr schön. Ich habe ja schon meine Geschichte erzählt, wo das Kino ausgefallen ist, in der Pressevorführung, als Han Solo auf die Brücke geht und sagt, Ben. So, das war, glaube ich, einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Davor waren es die 2 schönsten Stunden meines Lebens. Und dann wurde es auch, ja gut, schöner wurde es ja dann nicht. Was dann folgte, war nicht so gut für mein Herz. Aber ich fand ihn super toll. Ich habe ihn am Abend nochmal gesehen, habe gedacht, ob mein Hype von heute Morgen gerecht ist oder nicht. Dann war ich noch gehypter. Dann war ich wochenlang im Star-Wars-Modus, habe alles gekauft, wo Star Wars drauf stand. Und als ich das dann beruhigt hatte, habe ich mir nochmal so zum Abschluss angeguckt und dachte mir so, eigentlich wollte ich ihn ja so 10-12 Mal gucken, aber irgendwie habe ich gedacht so, ey, das muss doch nicht
kaputt
sein.
Du machst den kaputt.
Ja. Weil irgendwann wird es noch so ein, ja, weil das habe ich ganz oft erlebt, so, ja, wie oft hast du ihn gesehen? 8-mal und du 11-mal und du 15-mal und so, ja, konntest du ihn am Ende noch genießen? Ja, klar! Und dann merkst du so, naja, nicht mehr ganz so klar. So. Und deswegen, ich glaube, das war ganz schön, ihn noch nur 3-mal zu sehen und ihn jetzt mal auf Blu-ray wieder zu gucken. Und freut man sich auch immer wieder drauf.
Ja, also ich war, wie gesagt, in der Mitternachtsvorführung auch direkt mit 3 Freunden drin. Von denen sind 2 so mittelbegeistert für Star Wars. Der andere ist schon mehr hyped. Und dann war ich nochmal mit meiner Freundin drin, 3 Tage später, weil ich sie eigentlich versprochen habe, wir gehen zusammen rein. Sie war aber nicht in der Stadt und wir konnten es nicht zusammen schauen. Und das war richtig schön, weil sie liebt Star Wars und dann hat es nochmal Und es ist auch ein bisschen geil, wenn man vorher schon den Film war, da geht man nochmal mit seinem Girl rein und so, ja, ich habe das alles schon gesehen, wenn du willst, dass ich was erkläre, erklär ich dir, Baby. Aber natürlich nur ganz leise, damit es kein anderer mitbekommt. Und da hatte ich natürlich auch schon ein paar geile Sachen rausgefunden, wie zum Beispiel, dass Daniel Craig den einen Stunthoppler spielt. Und das habe ich ihr dann gesagt. Erst habe ich ihr gesagt, das wäre Adam Sandler, weil das ja dieselbe Synchronstimme ist.
Ja, genau,
da habe ich sie ein bisschen genatzt, ehrlich gesagt. Da habe ich gedacht, hey, warum Adam Sandler? Das ist überhaupt keinen Sinn.
So, ja. Also ein großer Star Wars-Fan, der Adam. Aber ich muss dir ehrlich sagen, dadurch, dass mich diese Stimme so rausgebracht hat, ich habe den Film ja morgens auf Englisch gesehen in der Presse und dann, als dann diese Daniel Craig-Stelle kommt, ich kenne halt Daniel Craigs Stimme so nicht, da habe ich jetzt nicht so verinnerlicht, aber natürlich habe ich durch die mein Sandler-Wahn und sowas und auch durch viele Craig-Filme auf Deutsch und so weiter und so fort, die Stimme halt verinnerlicht von Dietmar Wunder. Als er dann so redet und sagt, so habe ich halt gemerkt, so ey, kacke, das ist halt, das ist ja die Stimme von Sandler. Und habe direkt so ausgemacht, ich so, hey, das ist die Stimme von Sandler. Und dann ist mir das ein paar Stunden später aufgefallen, ja, okay, dann ist ja das auch der Craig. Naja.
Jetzt habe ich hier ein Riesendokument mit einem ewig langen Text, der so ein bisschen die Story-Runde handelt.
Ich habe es dir mal zusammengeschrieben. Du kannst jetzt entscheiden, was du damit machst. Also du musst jetzt nicht komplett runterarbeiten, aber ich wollte so ein bisschen Leitfaden haben, damit wir nochmal die Story vor Augen haben. Weil es passiert ja in dem Film, es passiert viel, es ist aber sehr übersichtlich, finde ich. Der Film hat eine sehr gute Erzählstruktur. Man hat auch so keine Plotholes und sowas. Der ist sehr, sehr schön erzählt eigentlich, finde ich.
Also fangen wir erstmal an, wo spielt er eigentlich? Er spielt 30 Jahre, oder wann spielt er? Er spielt 30 Jahre nach den Ereignissen aus Episode 6. Das Imperium gibt es nicht mehr. Es gibt aber eine neue böse Crew namens First Order. Oder wie heißt auf Deutsch die? Erste Ordnung? Erste Ordnung.
Ich sag First Order, der Rest weiß ich nicht.
Ist geführt von Kylo Ren unter der Hand von Supreme Leader Snoke und natürlich auch noch, das steht jetzt hier nicht dabei, aber General Hux. General Hux und Kylo Ren sind irgendwie so ein bisschen gleichgestellt, glaube ich. Also sie sind beide so ein bisschen unter der, also ich glaube, der Big Daddy ist auf jeden Fall Supreme Leader Snoke und hat als seine beiden Handlanger, sag ich immer, eher General Hux und Kylo Ren. Oder?
Ja, also es gibt auf jeden Fall, Kylo ist natürlich schon ziemlich mächtig und so in seinem Handeln und so, aber er steht auf jeden Fall noch, weil seine Ausbildung ja auch noch nicht abgeschlossen ist und so, er steht halt auf jeden Fall unter den Fittichen von Snoke.
Kylo Ren, was weißt du über die Ritter von Ren?
Man weiß über die Ritter von Ren noch, ich weiß nicht so viel darüber.
Also soweit ich weiß, ich habe das nämlich ganz lange nicht verstanden, aber ist es wohl irgendwie so eine Gemeinschaft von Leuten, die nicht für die Erste Ordnung ausschließlich handeln, sondern wohl einfach nur dafür Sorge tragen, dass die Macht im Gleichgewicht bleibt oder so. Und deswegen in gewisser Weise gerade gegen die Widerstandskämpfer schießen oder so. Was ich nicht verstehe, weil wenn die Macht im Gleichgewicht wäre, man sieht ja in dem Film, das ist zwar die Erklärung, die ich mir auf Wikipedia nochmal durchgelesen habe, man merkt ja in dem Film, dass der Widerstand überhaupt nicht auf Augenhöhe gerade ist mit der Widerstand
ist einfach nur sehr klein und dreckig. Aber ich finde, das ist das Geile. Auch die First Order, die ist zwar natürlich schon wahnsinnig organisiert und er hat schon wieder ein komplettes Geschütz in den Planeten eingebaut, das sich einfach mal mit Sonnenenergie bedient und einfach mit Sonnenenergie andere Planeten auslöscht. Und die sind richtig scheiße drauf, aber so richtig aufgeräumt und alles so, diese Macht des Imperiums, die strahlt es trotzdem noch nicht aus, finde ich so. Und der Widerstand ist eh so klein und dreckig. Ich mag das eigentlich, dass das alles so ein bisschen runtergebrochener ist.
Auf jeden Fall. Und Supreme Leader Snoke, was will er eigentlich? Er sucht die Karte, die ihm zu dem letzten Jedi-Tempel führt, nämlich. Und diese Karte ist in der BB-Einheit, nämlich in BB-8. Also im Moment ist es nur ein Teilstück einer Karte, das in dieser BB-8...
Genau, es ist das letzte fehlende Stück, sagt man.
Ist, und die soll ihn quasi zu diesem letzten Jedi-Tempel führen, ersten Jedi-Tempel führen, weil dort hält sich nämlich Luke Skywalker auf.
Sagt man,
ja. Sagt man, genau. Er kriegt die Information, wo sich diese BB-Einheit befindet, von Poe Dameron. Poe Dameron ist sowas wie der beste Widerstandsflieger, den es gibt. Zur Vorgeschichte weiß man gar nichts, warum er das ist, weiß man auch nicht.
Es gibt sehr, sehr viele Comics und Geschichten über Poe Dameron inzwischen. Also es gibt auch da offizielles Zeug, aber das habe ich nicht gelesen.
Und Ray kommt ins Spiel. Ray lebt auf Jakku und lebt von der Plünderung alter Raumschiffe. Und ich finde, dass man da eine mega krasse Verbindung sieht, so ein bisschen zu, alle sagen ja, sie ist ja so ein bisschen wie Luke. Aber ich finde, gerade in diesen Anfangssequenzen erinnert sie mich sehr stark an Anakin.
Das stimmt.
Weißt du, ich meine, so, sie ist so ein bisschen...
Sie hat auch ein bisschen, sie hat auch voll viel im Gesicht von Anakin. Also nicht von Hayden, aber so vom kleinen Anakin, vom kleinen, süßen
Ersten. Ja, finde ich auch. Und auch ihre Art und also ihre, also sie sagt sich immer so wieder, so, also sie fliegt zum Beispiel und dann sagt sie sich immer so, spricht sich selbst so Mut zu irgendwie. Und das hat Anakin auch immer so ein bisschen gemacht. Also ich finde, da ist sehr viel mit drin. So, es wird auf jeden Fall interessant sein, ob jemals, wann rauskommt, zu welcher Familie sie gehört und von wem sie abstammt und so weiter. Ich habe da ein paar verrückte Theorien und da kommen wir später nochmal dazu. Sie findet die BB-Einheit und nimmt die dann bei sich auf. Gleichzeitig ist der Sturmtruppler FN2187, der von Poe Dameron dann den Namen Finn bekommt, nach den Angriffen auf das Dorf durch Kylo wachgerüttelt und verhilft dem Gefangenen Poe Dameron zur Flucht. Sie landen auf Jakku. Poe scheint bei dem Unfall ums Leben gekommen zu sein. Also sein Raumschiff explodiert und Finn steht noch davor. Und
dann wird er noch von dem Erdloch eingesogen, da von dieser was so ein bisschen Sarlacc-mäßig irgendwie das Raumschiff da einbinscht. Und dann denkt er so, okay, scheiße, Poe ist tot und er trägt dann noch Poes Jacke. Und dann läuft er halt irgendwie, weil er mega viel Durst hat, durch die Wüste und findet dann irgendwann halt dieses kleine Dörfchen, wo sich gerade BB-8 und Rey aufhalten, die den halt in der Wüste gefunden hat. Wurde ja fast entführt von einem Händler. Und sie kümmert sich so ein bisschen um BB-8 und merkt auch so, dass der so begehrt ist und wird auch von diesem Schrotthändler darauf angesprochen. Der sagt dann irgendwie 60 Potions. Und dann gibt sie dem nicht und dann merkt der schon so, der wird unruhig und macht dann auch seinen Laden zu und informiert halt schon so ein bisschen die First Order, weil das Ding wird halt gesucht und das Ding ist halt mega wichtig anscheinend. Und weil er die Jacke von Poe Dameron trägt, die er dem gegeben hat, sagt er so, okay, das ist der Mörder, der hat anscheinend Poe getötet, mein Besitzer. Und dann rennt ja Rey so mega wütend auf Finn zu und ballert ihm ein und dann fangen die sich an zu kloppen und er will ja dann irgendwie dann erklären, so, hey, ich habe Poe Dameron getroffen, oder erklärt sie dann ja auch so, und wir sind zusammen geflüchtet von der First Order und jetzt wir suchen eine BB-Einheit und es wird eine BB-Einheit. Und dann in dem Moment kommen ja schon TIE Fighter von der First Order und man ist so, oh, Mist.
Genau, und dann ist Big Trouble in Little Jakku. Und die zwei können flüchten mit Hilfe des Millennium Falcons, der da irgendwie bei so einem Schrotthändler untergebracht ist, rumsteht.
Der gehört ja auch diesem Unka oder wie der heißt.
Genau. Damit können sie dann erstmal abhauen, weil Rey nämlich eine fantastische Pilotin ist und Finn ein bisschen mit einem Blaster rumschießen kann.
Da gibt es eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr geil inszenierte Verfolgungsjagd halt zwischen Rey und Finn und den TIE Fightern, wie sie dann halt durch diesen Sternzerstörer, diesen abgestürzten fliegen und so. Das ist schon mega geil. Ich mag das voll gerne.
Und dann fühlen sie sich sicher und auf einmal werden sie von so einem Fangstrahl eingesogen. Und man weiß erst nicht so richtig, was ist das jetzt, wo kommen wir da jetzt
hin? Ja, sie sagen ja noch so, fuck, das ist die First Order.
Ja, genau, ja, weil es auch so ein dunkles Schiff ist und so. Und das ist die First Order und jetzt sind wir am Arsch. Und dann versuchen sie so einen kleinen Kniff, irgendwie so ein Gasleck oder so, irgendein Leck, irgendwas zu beschädigen im Schiff, sodass irgendwelche Gase austreten und quasi dann die Sturmtruppler oder wen auch immer, wer da jetzt reinkommt, gleich erstmal umlegen werden. Und da haben selbst so Gasmasken auf, aber dann kommt alles anders als erwartet und Chewie und Han Solo betreten das Schiff und sagen, hey, wir sind zu Hause, das ist unser Schiff. Und,
das ist halt mega der krass magische Moment. Ja. So. Also das ist halt einfach so, Han Solo und Chewie betreten gemeinsam nochmal den Millennium Falcon, das ist halt so, fuck, Alter, dass ich das nochmal in meinem Leben sehen darf, das ist so geil. Und das ist der richtige Magic Moment, den man natürlich sich für diesen Trailer nicht, also den hat man sich aufgrund des Trailers nicht aufgespart, bis zum Film zu warten. Naja. Und dann sind sie auf diesem Frachter, den Hahn fliegt mit Chewie zusammen, wo sie halt irgendwie diese Monster fangen, also wo sie auch irgendwie gefangene Sachen haben, Plünderungssachen und so weiter und so fort. Dann kommen ja zwei Banden aufs Schiff. Dann gibt es diese sehr komische, meiner Meinung nach ein bisschen unpassende Szene im Film, wo es auch so ein bisschen so eine Indiana Jones-Anlehnung gibt mit diesen rollenden Viechern. Die ist aber ganz lustig, also die kann man schon ganz gut gucken. So, es ist halt eine Action-Szene, so, die natürlich völlig überspitzt ist. Und die Jungs und die Jungs flüchten dann halt, können sich dagegen wehren. Diese Monster nehmen sich der Bande an, so, die schaffen das alles so, das zu manipulieren und flüchten dann.
Die flüchten zu dem Planeten von Mascanata, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt.
Das weiß ich auch nicht.
Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr grüner Planet und Mascanata ist ja, ich weiß gar nicht, ob es dieselbe Spezies
Nein, bei Star Wars muss man immer vorsichtig.
Ja, genau, bevor mir jemand den Kopf abschlägt. Aber sie ist sowas wie eine, ich glaube, die hat da sowas geschaffen für Schmuggler und für irgendwelche Reisenden, hat sie da so einen Platz geschaffen, wie der aussieht wie eine Bar in diesem Palast von ihr, wo die sich halt alle treffen können und
es hat so natürlich absoluten Cantina-Flair. Mhm. Also so, sie hat so ein bisschen diesen Yoda-Swag, so muss man ja sagen. Das ist einfach. Es ist ja sehr viel an Sachen angelehnt aus Star Wars, die man mag. Und das meiste davon ist auch natürlich aus der alten Trilogie, weil die neue Trilogie da einfach nicht so viel Kultiges beinhaltet, wie sie sich das vielleicht gerne gewünscht hätte, die neue Trilogie. Aber sie ist natürlich ein bisschen an Yoda angelehnt. Diese Lokalität ist sehr, sehr an die Kantine angelehnt. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Making-of auf der Blu-ray drauf, wo man halt sieht, so, wie das alles gemacht wurde und dass das größtenteils Kostüme sind und dass es einfach fast keine Computeranimation in diesem Raum gibt, sondern dass es alles entweder ferngesteuert ist oder dass es Leute mit Kostümen sind. Das mag ich sehr gern. Das ist halt mega geil, dass man sich diese Arbeit gemacht hat. Und da gibt es dann halt dieses Gespräch. Finn will ins Outer Rim flüchten, weil er halt keinen Bock mehr hat. Geht dann schon zu diesen Händlern so. Sagt halt, ja, ich bin hier nicht sicher. Ist halt auch mega der Schisser. Ray hat eine Eingebung und geht so ein Kellerchen runter, weil sie denkt,
ja, irgendwas ist da.
Irgendwas stimmt heute nicht.
Und generell ist die, finde ich, sind diese Szenen bei Mascanata extrem wichtige Szenen und man kann da sehr, sehr viel rein interpretieren. Also jeder, der Bock hat, da so ein bisschen rumzuüberlegen sich und so kleine Sachen sich auszuspinnen, der wird da auf jeden Fall Nährboden bekommen, weil es gibt so viele kleine Hinweise und so weiter. Ich glaube, diese Szene wird in den nächsten Filmen wird man immer bemerken, glaube ich, dass diese Szenen bei Mascanata sehr, sehr aufschlussreich schon waren. Sie geht dann runter eben in dieses Kellerverlies, fast schon so sieht es aus, und findet da eine Kiste. Und in dieser Kiste ist ein Lichtschwert. Und es ist das Lichtschwert von Luke Skywalker, das er irgendwann mal verloren hat.
Auf diesem Anakin Skywalker ihm ja überreicht hat. So.
Ja, genau, auf diesem Gasplaneten. Und es ist halt irgendwie zu Mascanata geraten. Wie, weiß man nicht so genau. Und dieses Schwert, und dann bekommt sie so eine Vision, wie das Schwert angeblich nach ihr ruft und so weiter. Und da hört man eben zum Beispiel Obi-Wan sprechen, also Ewan McGregor wurde dafür extra gecastet nochmal. Und sogar der alte Schauspieler, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, von Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, den hört man da sprechen, da wurde irgendwie was noch zusammengeschnitten. Von
Alec Guinness.
Ja, genau. Da wurde noch irgendwas zusammengeschnitten aus, ich weiß gar nicht, irgendwas hat er Afraid oder so, und dann hat man da so dieses Ray noch rausgeschnitten und hat das dann irgendwie da reingelegt. Also das wird sehr spannend noch, diese Szene, glaube ich, in den nächsten Teilen wird sich da noch, glaube ich, mehr zu offenbaren, was das alles bedeutet hat, und ich bin sehr gespannt, und was auch der nächste Regisseur daraus machen wird, weil J.J. Abrams hat da natürlich einfach ein paar Sachen hingeworfen und der muss jetzt irgendwas draus machen. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft beim Writing, ob man da gesagt hat, okay, die Story ist die, und jeder Regisseur kann da zwar draus machen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt hingegangen ist, hat das Ding, also wir haben jetzt einfach mal was geschrieben, guck mal, wie das weiter fortsetzt. Also ich glaube, das Episode 7 bis 9.
Das ist ein Staffellauf.
Das ist, ja, also das, also da wird es einfach, da gibt es einfach einen ganz großen, da gibt es einen ganz großen, ich ist gerade furchtbar auf der in Würzburg. Wir fangen Richtung Würzburg, die Autobahn ist die Hölle.
Aber nur heute.
Nur heute, sonst ist es mega geil hier. ich glaube, da gibt es einen ganz großen Plan. Also das, nein, ja. Das heißt, ich glaube, den muss es 1000%ig geben. So, das ist ja nicht Lost. Also das muss ja so alles irgendwie funktionieren. Obwohl, JJ. Ja.
Ja, genau.
Auf jeden Fall sind das entscheidende Szenen, die 100%ig noch später eine Rolle spielen werden. Also gerade diese ganze, man sieht ganz, man kriegt halt wirklich nur Fetzen hingeworfen, aus denen man nur irgendwas zusammen interpretieren und erahnen kann. Und das ist halt sehr, sehr schlau gemacht, so, weil dann halt einfach so, da pochen halt wieder Star Wars-Fanherzen, weil sie einfach denken so, oh, ich darf interpretieren, interpretieren.
Aber das ist doch das Allergeilste. Ich meine, ganz ehrlich, bei den Prequels war alles klar. Jeder kannte die Story, jeder wusste, was passiert. Und jetzt können wir endlich mal wieder richtig rumrätseln. Und man hat wieder ein bisschen...
Wir konnten noch nie rumrätseln, weil wir diese Filme noch nie aktiv erlebt haben. Aber ja, jetzt dürfen wir rumrätseln.
Ja, genau. Aber jetzt dürfen wir wieder richtig rumrätseln. Und das ist einfach super geil. Also ich finde... ja, ich finde schön. So, dann gibt es natürlich irgendwann den Moment, die First Order hat natürlich Wind davon bekommen, dass die sich bei Mas Kanata aufhalten. Der Palast, der schon seit tausenden von Jahren steht, wird dann mal eben von der Ersten Ordnung so ein bisschen niedergeburnt.
Genau, Snoke sagt halt zu den Jungs, so geht da hin, räumt da auf und dann geht halt Kylo hin, macht sich eine riesen Mannschaft klar. Und es gibt eine sehr, sehr große Schlacht auf diesem Planeten, die sehr, sehr geil ist, so, weil sie halt so ein bisschen, die Star-Wars-Schlachten sind diesmal ein bisschen ländlicher alles. Also am Anfang fand ich das, ich mochte halt in der neuen Trilogie sehr, sehr diese abgedrehten Schauplätze. Und da hat sich Episode 7 sehr zurückgenommen. Episode hat sehr, sehr ruhige Bilder, finde ich. Also was gerade Umgebung angeht, ist alles eher so sehr erdmäßig. Also du hast Schnee, du hast Bäume, du hast Landschaften, du hast Sand und sowas. Alles aber sehr geerdet so. Und die alten Filme haben da ja, also die letzte Trilogie hat da ja total aufgefahren mit irgendwelchen, also Coruscant und was weiß ich, und Naboo und völlig verrückt. Planeten unter Wasser und ne, der ganze Kram. Aber ich mag das sehr gern. Ich mag auch diese Schlacht in dem Film sehr, sehr gern, von der wir da gerade reden, weil da gibt es die wahnsinnig coole Szene, wenn Finn das Lichtschwert in der Hand hat und die Szene ist zwar bestimmt ein bisschen unrealistisch, weil wieso sollte der Typ einfach grundlos so schnell mit dem Lichtschwert kämpfen? Jetzt kann man sagen, okay, der war ausgebildeter Sturmtrippler und so weiter.
Ja, Moment, aber der war ja Sanitäter. Der war ja ein Sanitäter, hat er doch noch gesagt. Also das habe ich mir auch schon, gefragt, warum konnte er so gut mit dem Lichtschwert kämpfen? Ich habe mich sogar kurz gefragt, ob er vielleicht auch Macht
in sich trägt.
Ja, so Macht in sich trägt. Und ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dafür kann man sich verabschieden. Das wäre auch scheiße, finde ich jetzt. Also wenn bei ihm jetzt auch noch irgendwann rauskommen würde, so, ja, ich bin auch noch der Sohn von, keine Ahnung.
Ich bin auch der Sohn von Luke Skywalker.
Ja.
Meine Mutter hat einen schlechten Tag gehabt.
Master Windu. Nein, aber es ist trotzdem... Es ist eine geile Szene, so auch. Ich finde es auch geil, dass er mit dem Lichtschwert kämpft. Der ist ja auch erst der zweite, glaube ich, der jemals, also nicht die, die ein Lichtschwert in der Hand gehabt hat, so Han Solo noch. Und was ich auch übrigens. Achso, genau. Und dann gibt es ja die große Szene, wo zum ersten Mal wieder Han Solo seinen Sohn sieht. Ja? Also Ben Solo oder eben Kylo Ren. Und ja, und was passiert dann? Ich weiß jetzt auch nicht
mehr. Naja, dann wird Rey, erstmal steht alles auf dem Dokument, du Pfeife. Rey wird von Kylo entführt. Finn. Ah, es wird endlich, die Autobahn wird wieder frei. Hallo, ihr Hurensöhne. Na?
Ja, Moment, es gibt einen kleinen Kampf zwischen Rey.
Ja, es gibt einen Großkampf, man muss die Szene jetzt nicht komplett auseinandernehmen. So diese ganze Schlacht auf diesem Planeten, so wie Chewie und Hans zusammen agieren, so, das ist richtig retro, weil die zwei richtig wieder zusammen abgehen. So, Chewie mega geil am Bogen abdanced irgendwie und da rumschießt. Und Kylo hat natürlich einen kleinen Kampf, eine kleine Auseinandersetzung mit Rey, aber dann nimmt er Rey gefangen, weil Rey sich zu dem Zeitpunkt noch über keinerlei Macht bewusst. So. Sie merkt ja einfach so, okay, gegen den bin ich machtlos, der Typ ist einfach zu krass. Und deswegen wird sie entführt und geht ja mit der First Order, die anderen bleiben zurück und müssen sie halt retten. Das ist im Endeffekt alles, was da passiert. So. Und dann kommt ja die großartige Szene von der First Order, wo sie dieses, wie heißt das System nochmal? Guck mal bitte ins Dokument, ich habe es reingeschrieben. Die zerstören ja dein komplettes System als Machtdemonstration, wo der Hax oben auf dieser Empore steht, mit hinter ihm Phasma und hinter ihm auch Kylo und so. Und er hält dann diese wahnsinnig krasse Rede vor der First Order, die da halt einfach mit in weiten Massen Nazi-mäßig aufgestellt.
Das ist mega die Nazi-Szene. Ich finde jetzt auch, ich finde es jetzt gerade nicht, wie es heißt. Sehen das jetzt hier. Du
bist leider echt ein scheiß Vorleser.
Ja, ich bin scheiß Vorleser. Aber das ist auch völlig egal, weil wir haben den Film alle oft genug geguckt. Also
außerdem ist das System auch egal. Naja, auf jeden Fall steht er da oben, hält diese wahnsinnige Rede und dann zeigen sie halt die Macht der Starkiller Base, indem sie halt einfach mal ein komplettes System einfach lahmlegen und einfach alle töten. So mit so einem Strahl, der sich dann nochmal so siebenmal teilt und einfach mal so siebenmal bumm. Und das Ding ist ja, dass diese Starkiller Base 50 mal so groß ist wie der Todesstern oder 50-fache Macht hat vom Todesstern.
Genau.
Und aufgeladen wird durch Sonnenenergie. Das heißt, sie saugen einfach Sonnenenergie ab und wenn die aufgeladen ist, dann können sie halt einfach wild alles kaputt schießen, was ihnen gerade nicht ins Koordinatensystem passt.
Es dauert aber ziemlich lang, das Ding aufzuladen, muss man dazu sagen.
Es dauert ein bisschen so, aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, so eine Sonne aufzusaugen.
Genau.
Naja, dann ist Ray da gefangen und kann sich aber, hat so die erste Eingebung mit der Macht, dann ist ja die Szene mit Daniel Craig auf, wo sie dann da steht in der Halterung und ist gefangen und Kylo will sie eigentlich verhören und merkt auch schon, dass er nicht so richtig an sie rankommt, geht dann raus und dann befreit sie sich, weil sie merkt, das macht sich ein Trick animiert durch Maß, sagt sie halt dem Typen so, ey, mach mich mal los und dann sagt er so, nee. Und dann beim zweiten Versuch klappt es aber. Dann macht er sie los, Daniel Craig, Stormtrooper.
Genau.
Und sie flüchtet. Parallel dazu gibt es natürlich einen Angriff von dem Widerstand. Der Widerstand versucht relativ ziellos und planlos die Starkiller Base außer Rand und Band zu legen. Und da macht man natürlich eine komplette Hommage an den ersten, also in Episode 4, weil man natürlich dieses so, wir haben einen Schwachpunkt gefunden, da können wir reinschießen, aber vorher müssen noch Schutzschilde lahmgelegt werden. Das ist eine komplette Episode 4 Anspielung, beziehungsweise, oder auch Episode 6, da passiert ja was Ähnliches. Da bedient sich der Film tatsächlich gleichen Elementen, was er ja des Öfteren tut. So. Aber ich finde, mir ist das persönlich scheißegal, weil ich halt einfach so viel Spaß damit habe, dass ich mir denke, so, ja, gut, das ist jetzt nicht die neueste Idee, ne? Aber Episode 1 am Anfang, da ist ja, oder am Ende, da ist ja auch Anakin einfach hochgeflogen mit dem Starfighter und hat dann auch oben aufgeräumt. Und,
ja, und dann wollen sie Bomben anbringen in der Starkiller Base. Genau.
Dann wollen sie Bomben anbringen in der Starkiller Base, finden dabei Rey. Rey hat sich ja zwischen schon befreit, wie gesagt.
Und dann kommt es zum großen Familientreffen.
Dann kommt es das große Familientreffen, ja.
Genau, und dann kommt es wirklich zu einer mega traurigen Szene. Ich meine, Ben Solo oder Kylo Ren mittlerweile steht auf der Brücke, auf der anderen Seite steht Han Solo und dann nimmt er seinen Mut zusammen. Ich weiß auch gar nicht warum. Achso, er will ihn überzeugen. Er hat das Gefühl, in ihm steckt noch was Gutes. Ja,
Wo er auch recht hat.
Und dann ruft er ihm zu, Ben! Und er dreht sich um, sagt, so heiß ich nicht mehr, den gibt's nicht mehr. Er nimmt die Maske ab, weil Han ihn darum bittet. Und dann gibt es dieses krasse Gespräch, das man beim ersten Mal checkt man gar nicht so richtig, wenn man dieses Gespräch zum ersten Mal sieht, checkt man gar nicht so richtig, was er da jetzt geredet hat. Aber beim zweiten Mal ist es umso böser einfach, oder?
Absolut.
Es ist umso böser, weil er sagt ja dann zu ihm einfach nur so, ja, es gibt dann noch was in mir, so, ich bin hin und her gerissen, kannst du mir dabei helfen? Jeder denkt halt, okay, er will, dass er ihm hilft, wieder zur guten Seite zu kommen, aber nein, er will einfach nur dabei geholfen bekommen, seinen Vater zu töten, endgültig.
Böse.
Böse Sith oder Ritter von Ren oder was auch immer zu sein, der er sein will, weil er ja der größte Darth Vader-Groupie ist.
Den will ja auch viel mächtiger werden als Vader. So. Das ist mir ja ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist so eine krasse Szene, weil sie natürlich, ich meine, mal davon abgesehen, dass halt einfach hier gerade ein Sohn seinen Vater tötet und dass Kylo Ren, ich will die ganze Zeit Kylo Wisdom sagen, dass Kylo Ren auch einfach ab diesem Zeitpunkt der baddeste Bad Motherfucker ist, Alter. Der ist ein richtiger Wichser. So. Ja. Also in dem Moment, der tötet doch einfach eine der wichtigsten popkulturellen Figuren so, in der Filmgeschichte. So, der tötet den einfach. So als seinen Sohn auch noch. Man sitzt echt im Kino und ich war damals echt so, ich hab das nicht geglaubt. So, ich war damals in dieser Pressevorführung, war so, obwohl dieser Typ vor mir da schon reingelaufen hat, die haben ja bestimmt rausgeschrieben, der hat ja nicht mehr so viel Bock gehabt. Hurensohn, danke nochmal. Aber ich war wirklich so, nee, das machen sie nicht. Und als das dann passiert ist, war ich wirklich so, wow, nee, der kommt bestimmt mal, der fängt, das wird bestimmt so Luke-mäßig, der hängt gleich irgendwo unten an der Klippe und dann retten sie den noch so. Nee, den retten die nicht, der ist tot. Und das ist so krass, Alter, da war ich mucksmäuschenstill.
Ja, und vor allem danach, als Chewie dann richtig aufgeheult hat, da, also das geht einem schon richtig nah, ne? Also Chewie, der seine Lebensschuld quasi, oder der Han Solo immer treu war, schießt Kylo Ren mit seinem geilen Bogen nochmal in den Bauch oder in die, ja doch,
ist er schießt Bauch, ihn, ja genau, ne? ist so ein bisschen über dem Bauch, ja. So unter dem Brustkorb, Bauchhöhe so.
Und da schießt er ihm richtig krass rein, Kylo sieht es überhaupt nicht kommen irgendwie.
Ja, weil er halt mega emotional aufgewühlt ist, er tötet ja dann noch Stormtrooper und sonst irgendwas und rastet halt. Chewie, man hat halt einfach gerade seinen besten Freund verloren. So, ja. Ey, ganz ehrlich, wenn dein Sohn dich vor mir abstechen würde, ich würde auch alle abschießen.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, es ist... mega emotional. Die flüchten dann, also Chewie, Finn und Rey flüchten dann. Und dann kommt es zum großen Lichtschwertkampf zwischen... Erstmal zwischen Finn und...
Finn und Kylo.
Zwischen Finn und Kylo. Die Sache ist relativ schnell gegessen. Und dann... gibt es so eine geile Szene, wie das Lichtschwert eben von, also Lukes Lichtschwert steckt dann im Schnee.
Ja, weil Finn geht ja zu Fall. Ja. Finn hat ja das Problem, dass er, also er ist halt einfach kein ausgebildeter Jedi oder ist ja eigentlich auch nicht mal irgendwie im Ansatz Jedi und er kämpft da halt irgendwie mit seiner Sturmtrupplermacht so ein bisschen und kriegt das auch einigermaßen hin. Aber dann herrscht halt relativ schnell das Problem, naja, gegen so einen Kylo Ren, auch wenn er gerade angeschlagen ist, ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum er überhaupt eine Chance hat, weil der Typ sich die ganze Zeit auf die Brust klopft und immer unten so Blut aus seinem Gewand rauskommt.
Genau, achso, man muss natürlich dann noch dazu sagen, dass Kylo einen extremen Hass gegen Finn hat, weil er ja ein Verräter in seinen Augen ist. Dass natürlich auch irgendwie Kylo ein Verräter ist, das ist ja eigentlich erstmal egal, also zumindest aus seiner Sichtweise. Und deswegen will er ihn unbedingt töten. Er tötet ihn aber nicht.
Nee, er tötet ihn nicht. Es gibt natürlich einen harten Kampf.
Und das hat mich auch gewundert, so, weil ich meine, er hätte ihn ganz einfach töten können. So, er hat es nicht getan. Warum? Ich weiß es nicht. Kommt da noch irgendwas? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Dann will er seinen Machttrick machen und mit Hilfe der Macht das Laserschwert zu ihm fliegen lassen, das im Schnee steckt. Und das funktioniert auch. Das
Ray hat er am Anfang, muss man dazu sagen, das habe ich mir auch gerade vergessen, sorry.
Stimmt, die war ohnmächtig.
Die war ohnmächtig, weil sie kamen beide an und Kylo steht ja dann schon da und will sie abfangen, weil sie zum Millennium Falcon flüchten. Die Starkiller Base bricht ein, weil der Plan des Widerstands geglückt ist. Und dann lässt der Ray gegen so einen Baum fliegen. Und dann gibt es halt den Kampfschwert zwischen Finn. Er erledigt dann Finn. Finn wird halt ausgeschaltet.
Und dann fliegt dieses Laserschwert los und man denkt halt im ersten Moment, okay, es fliegt Kylo jetzt in die Hände, aber es fliegt straight an ihm vorbei in die Hände von Rey. Und das finde ich mega, mega krass, weil also jeder weiß, wie lange Luke gebraucht hat und Luke war echt schnell so im Erlernen der Macht, wie lange er gebraucht hat, um solche Sachen machen zu können. Und ich meine, bei Rey hat es gefühlt einen Tag gedauert. Also das ist ja, also weißt du, wie ich meine? Sie muss sehr viele, also sie muss sehr machtintensiv sein. Also ich glaube...
Ja, das ist natürlich auch, was viele Leute kritisiert haben. So. Ich meine, findest du es albern oder findest du es okay, das ist ein Fehler, da ist man sehr locker in der Erzählstruktur, dass man halt dieser Frau, die eigentlich damit überhaupt nicht vertraut ist, bin irgendwie von einem Tag oder zwei Tagen, diese Scheiße erlebt, einfach diese große Verantwortung überlässt, weil das ist ja in dem Moment einfach schon ein dicker Brocken, wenn auf einmal die Alte anfängt, die Lichtschwerter sausen zu lassen.
Ja, das glaube ich, das hat mich schon gewundert. Also ich will nicht sagen, dass ich es albern finde, weil ich die ganze Story noch nicht kenne und deswegen warte ich erstmal ab, dann kann ich sagen, ob es albern war jetzt, dass sie das schon konnte, aber es ist schon enorm. Ich meine, also Anakin konnte sowas jetzt auch nicht direkt und der hat auch ein bisschen gebraucht, in seiner Ausbildung. Und wie wir alle wissen, ist Anakin Skywalker der machtintensivste Jedi mit den meisten Midichlorianern, den es je gab, ja?
Sith Lord.
Aber trotzdem, also in seiner Ausbildung war ja noch Anakin und ich meine...
Ja, stimmt.
Also das fand ich schon enorm. Also keine Ahnung, entweder hat sie vorher schon heimlich trainiert und wusste das alles schon, was ich ja nicht glaube. Ich glaube einfach, es ist halt so geschrieben worden und man wollte das halt ein bisschen beschleunigen alles so, damit es halt am Ende diesen geilen Kampf gibt. So. Und es war wirklich ein richtig geiler Kampf.
Ja, das ist ein so vom Licht her, dieses blaue gegen das rote Lichtschwert. Das ist ja, es gibt ja diesmal nicht so viele Lichtschwertkämpfe, also man hat sich jetzt nicht auf diese Clone Wars Formel berufen, wo irgendwie alle zwei Minuten drei Menschen die ganze Zeit Saldos machen und sowas, oder dieses...
Choreografie ist auch anders, es ist nicht mehr so, genau wie du schon sagst.
Sehr bodenständige Choreografie und es ist alles wesentlich, genauso wie die Umgebung, halt auch wesentlich geerdeter. Aber das ist dafür, hat das so eine Intensität und Adam Driver spielt das alles so asozial gut. Und ich finde auch immer, wenn man sagt, so, ja, als er seinen Helm abgenommen hat, haben alle gelacht und sowas, hahaha, mega witzig, trotzdem sind die meisten, die gelacht haben, 100-mal behinderter aus. Und Adam Driver ist so ein geiler Cast für diese Rolle. Ich liebe Kylo Ren, ich liebe Adam Driver, ich liebe das, wie der den spielt. Das ist so gut, weil das... diese Zerbrechlichkeit und dieses junge Hin- und Hergerissen und dieses Aufmüpfen, dass er sich auch nicht im Griff hat und dass er dann auch mal irgendwie zum Beispiel irgendwelche Boards kaputt schlägt oder sowas und sowas, dass er wirklich nicht Vader-mäßig konzentriert ist, sondern dass er wirklich noch wütend ist und angry und ein junger, einfach so ein aufbrausender Kerl, das verkörpert der perfekt. So, und dieser Kampf gegen diese selbstbewusste das geht mit so einer Anspannung geht dieser Kampf zu Ende, weil man denkt sich so, oh, ihr zwei, ihr werdet euch noch richtig ficken. So, aber ihr werdet euch richtig ficken, so. Weil die werden sich noch richtig auseinandernehmen, die beiden. Und das finde ich mega geil. So, die Vorstellung, dass da noch mehr so Kämpfe folgen werden, weil der Kampf war so gut geschrieben, der war so gut von der Choreo, der war so real. Und ich habe den heute wieder gesehen, finde ihn auch phänomenal. Übrigens ist der komplette Wald ist ein Studio. Die haben einen kompletten Wald ein Studio gebaut. Das haben die in keinem Wald gedreht. Habe ich heute beim Making of gesehen. Das ist total geil. Die haben so eine riesige Halle und da steht einfach dieser Kunstwald drin. Okay. Mit dem Schnee und so. Das ist toll gemacht. Das ist eine tolle Inszenierung.
Ja, und weil Kyle eben so angeschlagen ist, schafft sie es irgendwie, sie dominiert ihn eigentlich im Kampf, muss man sagen. Dann schlägt sie ihm einmal mit so einem, sie macht so diesen Obi-Wan Kenobi, ich stich einmal so nach vorne Move und sticht ihm dabei an die linke Schulter, also ans linke Schlüsselbein, wo er sich verletzt und Moment, und dann ist er angeschlagen und
dann liegen sie eigentlich gegenüber und dann preist er die Erde auf und dann ist der Kampf zwanghaft durch die Naturgewalt vorbei, beziehungsweise dadurch, dass die Starkiller Base kurz davor ist zu explodieren und dann flüchtet sie halt schnell in den Millennium Falcon, geflogen von Chewie, wo sie dann auch Finn hinträgt, der ja ohnmächtig ist vom Kampf.
Genau.
Und dann sind die auch raus und Kylo flüchtet auch. Und die Starkiller Base geht zu Bruch und dann sieht man eigentlich nur noch, das ist auch die letzte Einstellung, der man mit Bösen sieht. Und dann sieht man eigentlich nur noch den Widerstand, wo ja dann diese magische Szene passiert, weil R2 liegt ja die ganze Zeit im Ruhezustand. Der hat sich ja selber lahmgelegt aufgrund der Tatsache, dass Luke weg ist.
Ja.
Und als dann die BB-Einheit kommt und dieses Kartenstück hat.
Naja. Warte, guck mal, das ist nämlich auch, glaube ich, so eine Szene, die sehr, sehr entscheidend ist, weil, was ist denn wirklich anders, als es davor war? Die BB-Einheit war auch schon vorher da mit dem Kartenstück, hat an ihm gerüttelt und er ist nicht aufgewacht. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Sie hat an ihm gerüttelt so und er ist nicht aufgewacht, er ist nicht aus seinem Ruhemodus gekommen. Das Einzige, was anders war, ist, dass ja Rey dann plötzlich da war.
Ja.
Das Lichtschwert kann es auch nicht sein, weil das war vorher schon mal da, das hatte Finn dabei. Also es muss irgendwie eine Verbindung zu Rey geben. Und dann kriegt Rey diese Aufgabe, diese krasse Aufgabe, zu Luke zu fliegen, zum ersten Jedi-Tempel. Guck mal, der hat alles
nur schön. Ja, das ist ein Lamborghini, der hat CO und dann OL und 4. Cool 4. Wow.
Was und
Hurensohn hat wohl nicht drauf gepasst.
Und und sie fliegt dann da hinten und dann gibt's halt diese magische Endszene. Max lacht immer noch über seinen eigenen Witz. Aber er war schon gut. Er war gut. Da gibt's diese magische Endszene. Sie steht sie steht hinter Luke. Luke steht da, dreht sich irgendwann mega.
Du kannst super gut Geschichten erzählen. Wo sind denn Luke jetzt her, Christian? Das üben wir jetzt. Wo sind denn Luke her? Warum sind die beim Luke?
Ja, die ist eingeflogen, hab ich doch erzählt.
Hast du das gerade gesagt?
Ja, klar,
ich habe mir meinen eigenen Witz gelassen.
Sie fliegt dahin. Sie hat gesagt, sie durfte dorthin fliegen. Sie hat die krasseste Aufgabe überhaupt bekommen. So. Warum macht das niemand anders so? Egal.
Aber will sie nicht auch ganz, ganz doll?
Ja, aber will vielleicht seine scheiß Schwester den auch mal wieder sehen? So, keine Ahnung, warum darf die das denn jetzt machen? So?
Aber ja, flieg du hin, sag schnell eine Grüße.
Auf jeden Fall fliegt sie da so hin. Gott, sie stehen sich gegenüber, er dreht sich um, mega magisch, zieht die Kappe runter. Dann streckt sie ihm den Arm entgegen mit dem Lichtschwert in der Hand. So. Und dann ist nicht ganz klar, nimmt er das Lichtschwert an oder nicht. Es ist auch nicht klar, sind da jetzt noch mehrere kleine ausgebildete Jedis oder gibt es keine anderen Jedis mehr auf dem Planeten oder im Universum als eben Luke, die noch nicht fertig ausgebildete Rey, die offensichtlich ein Jedi ist und eben den bösen Kylo und natürlich auch noch wahrscheinlich Snoke. Sind es nur noch 4 Jedis oder gibt es noch mehr? Und es gibt natürlich die Vermutung, dass Kylo wohl irgendwie in der Ausbildung war bei Luke, dort ausgerastet ist und alle anderen Jedis getötet hat, ja. Also kleinen Azubi-Jedis und was sein könnte, weil er anscheinend sehr viel Macht hat. So. Natürlich, er kommt aus der sehr machtintensiven Familie, aus der krassesten überhaupt. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Vermutungen. Dann ist natürlich auch noch die große Frage, aus welcher Familie kommt Rey? Dann ist die Frage, wird es überhaupt thematisiert, aus welcher Familie kommt Finn?
Ja.
Es sind so viele Fragen offen. Ich gucke jetzt mal kurz, was du noch hingeschrieben hast. Was ist das hier in Spekulation? Fazit. Okay, fangen wir mal an mit unseren besten Szenen. Ich glaube, wir haben schon gesagt, die beste Szene für mich. Also, die Szene mit Han Solo und wo er getötet wird, ist natürlich nicht die beste Szene, wo ich sage, oh, man, die Szene.
Das ist aber eine geile Star Wars-Szene, aber ich weiß, was du meinst. Die ist mega krass, weil die ist so ein Game-Changer im Kino irgendwie. So, ja. Sie verändert deine ganze Star Wars-Wahrnehmung so genau. Mit einem Kniff.
Sie ist so intensiv und du denkst dir so, wow, was ist gerade passiert? Ich mag den Kampf zwischen Rey und Kylo sehr. Witzig finde ich die Szene, wie Rey den Sturmtruppler Dale Craig überredet, das Gewehr fallen zu lassen und sie loszumachen. Auch wie Kylo, das ist sowieso eine sehr witzige Szene, wie Kylo es dann bemerkt, ausrastet, irgendwie wieder wild um sich schlägt wie ein Geisteskranker und die zwei Sturmtruppler um die Ecke kommen, um zu checken, was da los ist. Und sich so angucken und dann mal,
das ist so krass Avengers-Humor. So.
Ja. Sich angucken und wieder umdrehen und weglaufen. Generell fand ich auch den Humor nicht zu viel und auch nicht zu klamaukig. Und ich fand's auch nicht scheiße, dass Paul Dameron in dieser Anfangsszene zu Kylo gesagt hat, irgendwie...
Wer redet jetzt von uns beiden?
Ja, wer fängt jetzt an, du oder ich und so. Und war halt so ein bisschen witzig. Hat halt so eine große Fresse, so ein bisschen wie Han Solo auch eine hat. Ich finde es vom Humor her cool so. Also das muss ich nochmal kurz erwähnen, das sage ich auch vielleicht nochmal beim Fazit. Es gibt viele Szenen, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe. Es gab Szenen, da war ich so, boah, geil, Alter, Star Wars Feeling, so richtig. Da war dieses Retro-Feeling in mir wieder aufgekocht. Und es gab Szenen, die fand ich auch richtig, richtig krass. So. Also wie gesagt, dieser Endkampf zwischen Kylo und Rey, der war schon extrem krass. Und die letzte Szene mit Luke und...
ich geheult wie ein kleines
Kind. Und Rey, die war unfassbar. Also wie sie sich da gegenüberstehen.
Das ist auch ganz krass. Ich habe das nämlich heute im Making-of gesehen. Wenn sie Treppen hochgeht, dann steigert sich die Musik immer. Johnny Williams hat das alles darauf so geschrieben. Und sie hatte ja so ihr eigenes Theme. Das Rey-Theme, das taucht ja am Anfang auf, wenn man sie das erste Mal sieht, so wenn sie diese Klappe aufmacht. So. Und es wird auch mal lauter. Und dann kriegt das so ein... Dann geht das über in das Macht-Theme.
Ja.
Und dann bei der Übergabe kommt ja dieses Schluss-Theme. Das ist so krass, Alter. Oh, die Mucke. Das hat heute auch in einer dieser Doku gesagt. Das stimmt. Diese Filme wären ohne diese Musik... Diese Musik ist nicht nur wichtig und gut, sondern sie ist auch Teil des Dialogs.
Ist ja nicht schon über 80 oder so 76?
83 ist...
Mann,
da hat man auch so ein bisschen schon Bammel. Aber er wirkt wahnsinnig fit in dem Making-of. Also es wirkt jetzt nicht so, als hätte man den da irgendwie im Rollstuhl reingekannt und sagt, sag nochmal, Star Wars ist super, sondern der steht da, der ist...
aber Han Solo hat auf der Brücke auch noch wahnsinnig fit gewirkt. Manchmal geht's zack, zack.
Ja, aber der wirkt noch sehr fit. Der sitzt da immer noch mit seinem siebten Orchester und macht das alles. Das ist sehr, 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 sehr gut. Also ich finde das... Find das Wahnsinn. Ich hoffe, dass der das echt irgendwie, dass der noch lange alt wird und toller Soundtrack-Mensch.
Für dich die besten Szenen, Max?
Tatsächlich eigentlich fast alle, die du auch gesagt hast. Also auch der Endkampf ist unfassbar. Es ist ein wahnsinnig, einer meiner absoluten Lieblings-Lichtschwertkämpfe in der Star Wars, in den klassischen Star Wars-Filmen. Ich finde, ja, natürlich die Han Solo-Szene hat mein Star Wars-Bild verändert, wie schon gesagt. Ich finde vieles mit BB-8 cool. Ich finde, BB-8 ist auf so eine ganz, ganz angenehme Art und Weise penetrant. So. Weil er süß ist und der ist auch lustig und er ist auch was für die Kids, aber der hat auch irgendwie, der ist schlauer geschrieben als Jar Jar. Ich mag diese Feuerzeugszene und sowas, das finde ich total, auch wie er immer so und so ein bisschen diese Emotionen, die durch den Roboter transportiert werden, mag ich sehr. Wenn der Millennium Falcon das erste Mal auftaucht, Gänsehaut pur, wenn sie dann neben die Schrottmulde da drüben, puff, natürlich die, dann der ganze Kampf in dem Sternzerstörer, Han Solo Auftritt, dann die ganze Kampfszene rum auf Mars Planet. Also da gibt's viel. So, ich könnte eigentlich fast auch, könnte auch kaum Szenen nennen, die mich nicht geflasht haben. So, weil ich fand diese Szene auf diesem Frachter kurz mal so, weil ich mir dachte so, die fällt so ein bisschen aus dem Star Wars Feeling Kontext.
Aber die braucht man auch nicht so wirklich, weil es geht irgendwie darum so, also es resultiert nichts aus dieser Szene, weil es stehen halt diese zwei, Han Solo hat mal wieder Scheiße gebaut, der ist jetzt nur noch der Schmuggler Han Solo. Es stehen ihm ja zwei Parteien gegenüber, denen der Geld
ist aber schmückt. Immer noch in den gleichen Konflikten eigentlich wie zu Jabba-Zeiten.
Ja, ja. Zwei Parteien, denen er Geld schuldet, die ihn an, also die sagen zu ihm, ey, wir verpfeifen nicht an die erste Ordnung, weil wir sind die BB-Einheit ist hier so, die wird gesucht, genauso wie zwei andere Flüchtende, und am Ende werden halt die alle getötet so, und die entkommen halt, wo ich mir so denke, ja, okay, aber die Szene hätte man jetzt nicht so unbedingt so gebraucht, und sie war halt auch nicht so geil.
Das ist halt eine Action-Szene so, also, Die ist okay, sie ist nicht wirklich meine Lieblingsszene, Episode 7, aber das macht auch nichts, weil der Film hat so viel schöne Szenen und der ist so schön inszeniert und ja, dass sich vieles wiederholt und sonst, ich verstehe die Kritik, ich verstehe auch, wenn das Leute abfuckt, aber ich kann halt einfach nur sagen, mich fuckt das halt nicht ab. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, warum ich das nicht abfuckt, sondern ich fand es einfach, mir hat der Film so ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe 2,5 Stunden mich so unfassbar gut unterhalten gefühlt. Der hat so eine angenehme Form von Humor, der macht ganz, ganz viel. Er hat eine ganz, ganz tolle Erzählstruktur, die ganz, ganz klar ist. Auch am Anfang, allein wenn die Schrift reinkommt. Alter, lest dir mal den Text von Episode 1 durch. Da raffst du nichts am Anfang. Ja. Das ist wirklich so, wer macht was, wo? Moment mal. Hallo? Entschuldigen Sie? So, du raffst es nicht. Du bist wirklich komplett aufgeschmissen, bist wirklich verwirrt. Und das hat dieser Film nicht so. Der hat eine ganz, ganz klare Erzählstruktur. Der Text am Anfang ist leicht verständlich so. Den kapieren auch die Dummies, den kapiere auch ich. Super schön. Und von da an macht der Film eigentlich sehr, sehr viel richtig. Der traut sich nicht unfassbar viel, das stimmt. So, also da hat sich Episode 1 bis 3 mehr getraut. Der hat sehr viel Fanservice. Der ist sehr den Fans in die Karten spielend so. Ich finde es halt immer interessant, dass die Leute, die sich über Episode 1 aufgeregt haben, sagen, das war alles viel zu viel Neues, das ist alles scheiße. Die sich dann alle aufregen und sagen, das ist alles nur das Gleiche wie früher. Halt deine Fresse. Weißt du, wenn ich weiß, was du willst, dann guck was anderes.
Das sind auch die Typen, die größten Star Wars, sagen wir, sind die größten Star Wars Fans, aber fanden seit 1978 kein Film mehr geil.
Ja.
So, weißt du, ich meine?
Ja, das ist so.
Das ist, verstehe ich auch nicht. Das habe ich auch noch nie verstanden. So. Die sind nur am Haten, so. Keine Ahnung. Also, da müsst ihr es euch auch nicht angucken. Also, ich meine, klar, man kann ein paar Sachen kritisch sehen. Kann man immer, bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch, also, unnötigste Szene, kann ich keine betiteln, so. Warum auch? Also, mir hat der Film gefallen und, da muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen, so. Und auch so, was für viele, sehr schwierig war, glaube ich, die Art des Humors. So. Also sehr viele haben so den so ein bisschen kritisiert und haben so gemeint, der Humor, bla bla. Ich fand es super angenehm. Also ich fand das so cool. Also es waren immer nur so kleine Schmunzler. Also allein schon die Szene, wo Poe Dameron von Finn gerettet wird aus der Starkiller Base abhaut. Nee, ist gar nicht. Sind sie in der Starkiller Base? Nee, ne? Sie sind nur auf so
einem riesigen Schiff.
Und sie hauen ab und er sagt nur so, okay. Ruhe bewahren und bleib ruhig. Und dann sagt er so, ich bin ruhig. Und dann sagt Finn halt, ey, ich rede mit mir selbst, Selbstgespräch. So. Das sind halt so kleine Schmunzler. Ich finde das cool so. Ich fand es voll angenehm.
Absolut. Ich mag das. Ich mag auch Finn sehr gern. Also Finn ist ja auch so ein bisschen so, er wird so ein bisschen als der Klassenclown des Films abgestuft. Aber ich mag den, der ist, der Hammes hat das mal sehr schön gesagt, das ist eigentlich wie ein, der ist eigentlich so, der ist die Rolle des Fans so ein bisschen. Der ist in unserer Rolle und der darf jetzt ein Star Wars mitmachen. Und der guckt sich das alles an, rennt da so durch, wird da so durchgehetzt und so. Aber ich glaube A, dass der noch wichtiger wird. Außerdem finde ich, Boyega spielt den unfassbar sympathisch. Ja. Und der spielt den richtig, richtig cool. Und das ist irgendwie, ich habe ganz, ganz große Sympathie für generell für den ganzen Cast. Also ich finde die ganzen neuen Figuren, die ganzen neuen Leute, die man dazu gecastet hat, von Hux über Ren, Rey hier Finn. Ich finde, da wurde kein einziger Fehler gemacht. Und dass man sich auf frische Gesichter verlassen hat und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal eher Leute, nicht schon wieder irgendwie alte Schule und sonst irgendwas, sondern wir holen mal ein paar frische Leute ran. Das ist genau, was diese Filme gebraucht haben. Und das ist super, 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 super gelungen, meiner Meinung nach.
Okay, Spekulation, Max.
Da bist du doch der König, oder?
Hast du nichts, wo du sagst, da willst du mal spekulieren? Was glaubst du, ich stelle dir ein paar Fragen. Was glaubst du, Ray? Ja, Ray. Also es ist klar, sie kommt aus einer Familie, in der die Macht sehr groß ist. Ja? Also muss, weil sonst kann sie ja, sonst kann sie sowas so schnell nicht erlernen. Wer ist ihre Familie? Wer sind ihre Eltern?
Also im ersten Moment habe ich gesagt, okay, es ist Luke. Luke wird ihr Vater sein.
Und wer ist die Mutter?
Das weiß man noch nicht.
Mhm. Okay.
Es gibt ja dann die Mutmaßung, dass jetzt die, ich weiß noch nicht, wie sie heißt, ich kann mir nur nicht die neuen Namen merken von Rogue One, aber dass die sagt, I rebel, die Hauptfigur aus Rogue One, dass die wäre, das sind immer wieder so quatschige Sachen, dass da will ich mich auch nicht dran festklammern oder irgendwie drauf berufen. Wer die Mutter ist, weiß ich noch nicht, also das kann ich nicht einschätzen, aber das ist, wichtiger ist ja auch wahrscheinlich erstmal der Vater und der Vater ist halt, könnte Luke sein, also, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein bisschen zu einfach ist, so. Also ich glaube, dass sie so, wie sie auch die Leute am Anfang mit Absicht verwirrt haben, dass die Leute kurzzeitig dachten, Kylo Ren wäre Luke Skywalker, so, als die Sache losging rund um, das war ja so, ja, da ging's, da gab's aber ganz, ganz viel Mutmaßung, ganz, ganz viel lange Aufsätze von Leuten dazu und sonst irgendwas.
Also ich habe die Vermutung, also klar, ich könnte mir das auch vorstellen, dass sie die Tochter ist von Luke, das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass sie eine Urenkelin oder eine Enkelin geht, glaube ich, nicht eine Urenkelin, auf jeden Fall aus der Familie von Obi-Wan kommt. Mhm. Da kommt auch so, finde ich, so der Kampfstil ist sich ein bisschen ähnlich. Und aber das Ding ist, sie hat auch sehr viel aus der Skywalker-Familie, sodass man vielleicht sogar mutmaßen könnte, dass sie sowas wie ein Hybrid ist von Obi-Wan und einem Skywalker. Das kann ja sein. Also vielleicht hat Obi-Wan irgendwie eine Tochter und die hat dann irgendwann, als er da im Exil gelebt hat, hat er vielleicht eine Tochter gemacht so und die hat dann irgendwann Luke kennengelernt, so, wer weiß es schon. Aber das, glaube ich, ist dann auch ein bisschen zu weit hergeholt. Also ich glaube, entweder oder. Also ich, anders kann ich mir nicht erklären, warum Obi-Wan in dieser einen Szene unten bei Mass im Keller so zu ihr geredet hat, warum man da extra Hugh McGregor dafür gecastet hat nochmal, dass er das nochmal einspricht und so, dass er sie so ruft, Ray. Das ist schon, das deutet schon stark darauf hin, dass sie irgendwas mit Obi-Wan zu tun hat. Mhm. Ja, ansonsten, wer glaubst du ist Supreme Leader Snoke? Kennt man ihn schon oder ist ein neuer Charakter?
Also, ich gehe jetzt immer mal von meiner ersten Emotion aus, weil wenn ich jetzt das sage, was ich momentan denke, oder was, nee, wenn ich denke, aber was ich momentan so vermuten könnte, dann ist es eigentlich nur das nachgebabbelt, was du mir erzählt hast, und das sollst dann du lieber selber erzählen. Aber ich habe am Anfang gedacht, das ist eine neue Figur.
Also ich glaube eben nicht, dass es eine neue Figur ist, weil er so mächtig ist, dass ich es ein bisschen weit hergeholt fände, wenn der Supreme Leader Snoke, der mega Bösewicht einfach so, und vor allem auch der Typ ist ja so böse, ihm war es ja so scheißegal, als er erfahren hat, dass die Starkiller Base am Arsch ist. Also die Reaktion von ihm war so, ja okay, dann zieh dich jetzt zurück, damit ich irgendwann deine Ausbildung fertig machen kann. Schau wie.
Ja,
also ihm war das mega. Wirklich egal. Also
und, er ist richtig fucked up.
Ihm ist es alles, also er wiegt so über allem erhaben und er wiegt so. Und einmal gibt es eine Szene, da sagt Kylo halt, dass er weise wäre. Er wäre irgendwie, ja, der Supreme Snoke, er ist weise. Und das, also es gibt ja Darth Plagueis, der Meister von Darth Sidious, Kanzler Palpatine, war ja Darth Plagueis, den man ja nie kennengelernt hat, glaube ich, in dem Film, wurde er nicht einmal, hat man ihn ja nicht gesehen. Es gab nur diese eine Szene im Theater oder in der Oper, wo quasi Kanzler Palpatine mit Anakin redet und ihm sagt, hier, pass mal auf, ich kann dir zeigen, wie man es schafft, Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe das gelernt, oder ich weiß gar nicht, ob er direkt sagt, dass er das ist, aber es gab mal jemanden, der konnte das und war mein Lehrer und der wurde dann mal von seinem Schüler im Schlaf ermordet. Also Kanzler Palpatine bzw. Darth Sidious, der Imperator, hat seinen Lehrer Darth Plagueis im Schlaf ermordet. Aber da er sich ja irgendwie selbst, da er Sachen zum Leben erwecken kann, die schon tot sind, hat er das vielleicht auch mit sich selbst gemacht und hat sich irgendwie wieder zum Leben erweckt und könnte vielleicht Supreme Leader Snoke sein, der irgendwo die ganzen Jahre im Exil gelebt hat und dann eben wieder zurückgekehrt ist, als alle tot waren, um das Imperium oder die Erste Ordnung neu aufzubauen. Könnte ich mir vorstellen. Ist nicht so weit hergeholt, finde ich eigentlich auch. Und ich glaube sehr stark daran, dass es das sein wird am Ende. Also okay. Alles andere würde mich schon negativ überraschen. Also wenn es ein komplett neuer Charakter wäre, fände ich das ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ey, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Also ich meine, jeder kennt ja so Firmenstrukturen und so, wie sowas abläuft. Ich meine, wenn du vorher dir keinen Namen gemacht hast oder so, dann kannst du nicht einfach sagen, ich bin jetzt mal hier der neue Chef. So. Ich meine, wie will er das denn bei General Hux und Kylo, oder Kylo hat eher wahrscheinlich...
Ja, aber dazwischen liegen halt auch einfach 30 Jahre.
So, ja, so, ja, so, ja.
Dinge, man weiß es nicht. Aber es ist eine sehr schöne, ich finde die Theorie sehr schön. Also ich finde sie auf jeden Fall, sie ist cool.
Was gibt's noch zu mutmaßen? Ja, jede Menge. Also wenn wir da jetzt noch anfangen, so, dann glaube ich, gibt's noch irgendwas, was dich...
Ich bin kein großer Mutmaßer, ehrlich gesagt. Ich bin immer so ein bisschen so, ich freue mich einfach, ich lasse mich sehr gern berieseln.
Also was mich natürlich noch wahnsinnig, Entschuldigung, interessiert ist, was wurde aus diesem Jedi-Tempel, was wurde aus diesen Schülern, die Luke da großgezogen hat, und wie ist es entstanden, dass Kylo da abgehauen ist? Die Story, die will ich auf jeden Fall wissen. Ich will wissen, was hat es mit dem Ritter von Ren auf sich? Wie genau ist Kylo da hingekommen? Und ich muss unbedingt wissen, wer Snoke ist. Und natürlich, was auf jeden Fall beantwortet werden muss, ist, aus welcher Familie stammt Rey? Finn ist mir egal. Es gab ja diesen kleinen Leak auf Amazon, dass er irgendwie, dass eine Figur von ihm online kam und die hieß dann wohl Finn Calrissian oder so, was dann darauf schließen könnte, dass er der Sohn von Lando ist.
Völliger Bullshit.
Bullshit, glaube ich auch nicht.
Also Lando war auch einfach nie im Star Wars Universum so relevant, als dass das jetzt irgendwie...
Ja, weiß ich nicht. Also... Jetzt rastet gerade irgendwo eine so richtig aus, Max, wenn du das gesagt hast.
Ey, Lando Calrissian, nee. Ich bin kein großer Lando Calrissian-Fan. Ich fand den, er hat Hahn verraten, und das habe ich ihm immer übel genommen.
Ja, aber er hatte so diesen Charme, dieses, ja, sorry, Bruder, du weißt ja, ich muss es machen, irgendwie euch.
Ja, aber es gibt, ja, also ich bin kein, ich meine, er rettet ihn dann auch, das muss man auch sagen.
Ja, genau.
Ich bin kein großer Lando-Fan.
Naja, gut. Kommen wir mal zu unserem Fazit, wir haben ja schon sau viel gequatscht, ne? Ich glaube, es ist ein Saulager. Es ist eine lange Folge.
Ich habe eigentlich alles schon eben gesagt. So, ich finde den wahnsinniger. Nachdem der Hype losging mit dem Teasern, kam dann der Trailer. Der hat mich ein bisschen auf den Boden geholt, weil der Trailer hat mich damals nicht so aus den Socken gehauen, muss ich ehrlich sagen. Der erste zumindest. Dann wurde dann alle Reves vorgestellt. Und ich war so, oh je. Und dann habe ich den Film. Dann kam der Trailer kurz vorm Film nochmal. Einer kam ja dann nochmal. Und da war ich so, boah, der ist richtig geil. Da hatte ich richtig Bock auf den Film. Habe ihn gesehen und bin dann doch die letzten Tage sehr gehypt gewesen davor. Habe mir irgendwie Episode 4, 5, 6 nochmal angeguckt und so weiter und so fort an einem Tag. Bin am nächsten Tag ins Kino und hatte so ganz mal kindlich aufgeregt und habe ihn dann direkt zweimal gesehen. Und ich war wirklich, war in 2, 3 Wochen wie im Fieber danach. Ich war wirklich so richtig, boah, Alter, das ist krass. Ich war richtig verliebt in den Film. Und das ist schön gewesen. Das hat man nicht so oft. Das war ein ganz, ganz tolles Star Wars Weihnachten. Ich verbinde mit dem Film ganz, ganz vieles Gutes. Ich verbinde nicht nur mit dem Film, dass er ein guter Film ist und dass er wahnsinnig viel Spaß macht, sondern ich verbinde mit dem Film auch, dass er einfach, dass er einem eine gute Zeit beschert hat drumherum. Und,
ein bisschen wie bei der Weltmeisterschaft vorletztes Jahr.
Ne? Genau so ging es mir auch bei der Weltmeisterschaft. Also ich war ja immer krass. Brasilien, Fußball, und das war super. Vielen Dank.
Schön.
Nee, ja, und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl drumherum. Und du so?
Ja, genauso. Ich war auch, ich habe mich komplett auf den Hype dann eingelassen irgendwann. Ich fand's richtig geil. So, ey, komm, wir kaufen Star Wars Senf, komm, wir kaufen das. So, ich fand's gut. Und ich habe mir den Film ja auch dann zweimal angesehen im Kino in 3 Tagen. Und ey, ich finde immer noch geil. Ich habe letzte Woche nochmal gesehen mit meiner Freundin. Wir finden, es ist ein super Film. Einfach. Auf die Einzelheiten muss ich jetzt nicht mehr zu sprechen kommen. Da haben wir vorhin schon genug drüber geredet. So ist eh schon zu lang, der Podcast. Aber ja, ich mag den Film. Geiler, geiler Film. Ich habe super Bock auf Rogue One. Nee, ich habe Bock auf Rogue One. Ich habe super Bock auf den nächsten Teil. Und ja, mal gespannt, was da kommt.
Ja, so geht's mir auch. Rogue One im Übrigen, geiler Trailer. Mega Bock. Ich weiß ja nicht, Rogue One hat wieder so ein bisschen das Problem, was Episode 1, 2, 3 hatten, ob da jetzt große Überraschungen drin sind, ne, weiß ich nicht, weil ich meine, es wird zwar eine Geschichte erzählt, die man so nicht kennt, aber im Endeffekt weiß man ja trotzdem, dass die Pläne irgendwie beschafft wurden und deswegen, ja, ich bin gespannt auf die Story, aber ich freue mich generell einfach wieder einen geilen Kinotag zu haben und das wird richtig, richtig awesome. Ich bin da mega bockig drauf und der Trailer hat mich wieder ganz, ganz in gute Stimmung versetzt und das rechne ich Star Wars sehr, 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 sehr hoch an. Das ist ja die Blu-ray jetzt erschienen. Ich habe mir heute alle Features reingezogen. Es gibt da ganz, ganz viel magische Momente. Natürlich sind so Blu-rays extrem aufgeräumt. was natürlich einfach daran liegt, dass man sagt so, okay, wir müssen den Film, diese Magie und diese ganze Star-Wars-Atmosphäre natürlich bewahren und noch geiler darstellen. Das ist aber auch nicht schlimm. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Szene zum Beispiel oder einen kleinen Plot auf der Making-of. Da sitzen nochmal alle zusammen, haben das erste Mal die Texte gelesen. Da sitzen dann halt, Mark Hamill liest dann die ganze Zeit das die Regie und die anderen lesen halt ihre Rollen. So Finn liest das erste Mal, Daisy Ridley liest das erste Mal.
Und was liest Mark Hamill?
Der liest die Regie. Der liest die Anweisung dazwischen. So, der liest in der Galaxy Far, Far Away und so. Das ist mega geil, weil er hat ja selber keinen Text so und er sitzt aber trotzdem dabei und Harrison Ford ist da und Carrie Fisher ist da und es ist mega geil. Es gibt eine ganz tolle kleinen Teil über John Williams, es gibt was über dieses Setting, von dem ich erzählt habe, mit dem Wald. Es gibt ein generell sehr langes Making-of noch, so, wo einfach nochmal alles erklärt wird. Es gibt einen über die Special Effects, es gibt einen über BB-8, es gibt einen über die Kostüme. Zieht euch das rein, es gibt noch zusätzliche Szenen, die sind alle nicht besonders wichtig, so. Also, es sind nur so Kleinigkeiten. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ach was? Ich weiß auch, warum sie die rausgenommen haben, weil sie zu früh was verraten hätten, was in einem anderen Zeitpunkt besser gepasst hat im Film. Aber es ist eine geile Blu-ray, ein schönes Rundumpaket. Soundbild ist natürlich top, es ist Star Wars. Und es ist ein sehr schönes Steelbook und holt euch das Ding, weil es ist einfach Pflicht, meiner Meinung nach. Aber wenn man es nicht mag, kann man... Ich kann die Leute nicht umdrehen. Ich verstehe, wie gesagt, wenn Leute scheiße finden. Ich hatte mit dem, wie es ist, perfekten Spaß. Dankeschön, freue mich auf den nächsten Teil und Rogue One.
Ja, und ich habe die Blu-ray mir noch nicht geholt und kann dazu leider gar nichts sagen, aber ich sehe, da hinten ist schon das KFC-Zeichen und das McDonald's-Zeichen. Ich glaube, wir kriegen bald was zu essen, deswegen beenden wir jetzt mal den Podcast hier.
Mega Hunger.
So Leute, das war's mit Star Wars. Schön, dass ihr euch das alles angehört habt und eure Vermutungen würden mich auch mal saumäßig interessieren. Schreibt es mal alles auf die Facebook-Seite, weil bei Twitter wird es nicht reichen mit den 140 Zeichen. Ne?
Ja, da können alle euch gegenseitig richtig einen abwanken. Oh, ich hab voll die Theorie, ich auch. Mathe Jules bestimmt auch mit, finde er mega geil.
Ja, okay, geil. Das war's von uns.
Das war's vom Autokino.
Tschüss.
Bis dann, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Denn auch im Autokino heißt es natürlich To Be Continued.